David, gemeinsam hoffen auf den König des Friedens. Heute Abend wird es um Könige gehen. Um König David, um den König der Welt und um den verheißenen König des Friedens. Und um die Frage, was all diese Könige eigentlich miteinander zu tun haben. Vielleicht ist euch auch in den letzten Tagen dieses Bild begegnet. Es wird einem ja dann so immer über den Bildschirm gespült. Für die Leute, die jetzt nicht hier sind, sondern den Podcast mithören, beschreibe ich das mal eben. Man sieht eine Krone, und zwar so eine halbe Dornenkrone und dann so ineinander geflochten in so eine goldene Königskrone. Und darunter der Spruch, es kann viel passieren in 3 Tagen. In der letzten Woche ist viel passiert. Letzten Donnerstag, Gründonnerstag, haben wir noch zusammen Gottesdienst gefeiert. Steffi hat uns an das Passafest erinnert, an das letzte Abendmahl von Jesus. Wir sind dann vom Karfreitag, vom Tag der Dornenkrone, weitergegangen zum Ostersonntag, zum Tag der Königskrone. Vom Tag des Leidens und Sterbens zum Tag des Sieges über den Tod. Letzten Donnerstag haben wir von Mose und dem Passafest gehört, also die Geschichte von der Erlösung aus der Knechtschaft. Heute werden wir von König David hören und von der Hoffnung auf das endgültige messianische Reich des Friedens. Aber mitten hinein in diese Woche sind dann am Sonntag auch diese Bomben geplatzt, die in Sri Lanka mehr als 350 Christen das Leben gekostet haben. Und sie haben uns sehr brutal daran erinnert, dass wir zwar auf das Reich des Friedens hoffen, aber dass es noch nicht da ist. Aber wir hoffen auf das Reich des Friedens eben deshalb, weil es noch nicht da ist. Und weil dieses Fest von Ostern, was wir in dieser Woche gefeiert haben, für uns das Unterpfand ist dafür, dass die Mächte des Todes eigentlich schon besiegt sind, auch wenn sie immer noch in dieser Welt ihr Unwesen treiben. Und wenn wir jetzt heute Abend darüber nachdenken, was es eigentlich bedeutet, gemeinsam auf das Königreich des Friedens und auf den König des Friedens zu hoffen, dann habe ich mir gedacht, es ist vielleicht gut, wenn wir uns am Anfang einen Moment Zeit nehmen, kurz zu beten. Für das zu beten, worüber wir dann reden und nachdenken. Für das Kommen des Königreichs des Friedens zu beten oder auch für die Menschen in Sri Lanka zu beten. Lasst uns beten. Herr Jesus Christus, du siehst die Zerrissenheit in unserer Welt. Du siehst das Leid und die Trauer der Menschen in Sri Lanka. Die Menschen, die Mitglieder ihrer Familie verloren haben, die Mitglieder ihrer Gemeinden verloren haben. Und wir bringen dir die Not und die Angst der zerstörten und verfolgten Kirchen. Aber wir danken dir auch für ihren Glauben und für ihre Beharrlichkeit, dass sie trotz allem und in allem auf dich hoffen, den König des Friedens. Und wir danken dir auch für das Wort des Friedens und der Versöhnung, das in diesen Tagen von den christlichen Gemeinden in Sri Lanka kam als Antwort auf diese Attentate. Und wir wollen uns an ihre Seite stellen im Gebet. Und gerade angesichts dieses Leids danken wir dir für die Botschaft von Ostern. Für die Hoffnung, dass die Kraft deiner Auferstehung über alle Mächte des Todes siegen wird. Für die Hoffnung, dass dein Königreich des Friedens kommt. Und so beten wir mit den Christen in Sri Lanka um das Kommen deines Reiches in dieser Welt. Im Namen Jesu, deines Sohnes, der selbst Leid und Tod erlitten hat, aber die Mächte des Todes überwunden hat und nun regiert in Herrlichkeit. Amen. Wir fragen in unserer Predigtreihe nach den jüdischen Wurzeln unseres Glaubens und wir schauen dabei vor allem in das Alte Testament auf zentrale Personen, die in Gottes Geschichte mit dem Volk Israel eine entscheidende Rolle gespielt haben. Und wir hatten schon Abraham und Moses, heute soll es um David gehen, den größten und wichtigsten König des Volkes Israel. Ich habe euch mal ein Bild mitgebracht, es stammt nicht ganz aus der Zeit Davids, sondern aus einer jüdischen Synagoge in Gaza. Aber es ist immerhin etwa 1500 Jahre alt. Und hier sehen wir David, den berühmten jüdischen König. Da oben sind hebräische Schriftzeichen, David. Er wird in der Bibel beschrieben als ein Mann nach dem Herzen Gottes. Unter seiner Herrschaft entstand das Königreich Israel. Unter seinem Sohn Salomo hatte es seine größte Ausdehnung. Also beste Voraussetzungen für eine Heldengeschichte. Und wenn ihr als Kinder in den Kindergottesdienst gegangen seid, dann werdet ihr auch Heldengeschichten über David gehört haben. Vor allem natürlich seinen Sieg über den Philister Goliath, aber auch andere Heldengeschichten. Ich finde die besonders schön, wo er sagt, ich habe immer die Schafe gehütet und wenn ein Bär kam, habe ich ihn an seinem Bart gepackt und ihn erschlagen. Das stelle ich mir mal sehr lustig vor. Also es könnte eine wunderschöne Heldengeschichte der Bibel sein, so die biblische Fassung des Marvel-Universums. Das Dumme ist nur, eigentlich wollte Gott überhaupt keinen König haben. Nicht einmal einen König nach seinem Herzen. Eigentlich war die Idee, dass Gott selbst der König ist über sein Volk. Und deswegen ist die Geschichte Davids, wenn wir sie im Gesamtzusammenhang der Bibel sehen, eigentlich der tragische Höhepunkt einer Geschichte des Ungehorsams. Gott wollte keinen König, aber das Volk Israel wollte unbedingt einen. Und um das ein bisschen besser zu verstehen, müssen wir noch ein bisschen weiter zurück in die Geschichte, nämlich dahin, wo wir letzte Woche waren, Mose. Mose und die Befreiung aus Ägypten. Für die, die das nicht lesen können, wir sehen hier ein Bild von der Teilung des Meeres und unten drunter steht auf Englisch, was soll das heißen? Es ist ein bisschen matschig. Naja, also dieses Bild erinnert uns an etwas, nämlich dass das mit dem Ungehorsam eigentlich schon sehr früh anfing. Wie ihr euch erinnert, hatte Gott nicht nur sein Volk aus der Sklaverei Ägyptens befreit, sondern auch noch das Meer für sie geteilt, damit sie vor den Armeen des bösen Königs von Ägypten, des Pharaos, fliehen konnten. Und als sie auf der anderen Seite rauskamen, sangen sie erstmal ein Lobpreislied, das kann man nachlesen in 2. Mose 15, Vers 18. In 2. Mose 15 ist das Lied. Und singen sie so, ne? Gott hat uns errettet vor den Ägyptern und er hat die Ägypter im Meer ertränkt und so. Jetzt muss ich das doch erzählen. Gut, also wollte ich eigentlich nicht, aber jetzt habe ich es erzählt. Also das Lied handelt von dem Ertrinken der Ägypter und man fragt sich, das ist ein bisschen komisches Lobpreislied. Ja? So. Wir haben das ja umgeschrieben, wir singen dann immer You drowned all my fears, ne? Das werden dann nur die Ängste ertränkt. Aber in Wirklichkeit sind die Ägypter ertränkt worden. Und falls ihr euch fragt, ob das eine gute Art von Lobpreislied ist, es gibt eine sehr schöne jüdische Geschichte dazu. Die Juden haben ja so Midrashim, also Erklärungen zu den Bibeltexten. Und da sind dann oft so Hintergrundinformationen drin. Und es gibt eine Geschichte, da wird berichtet, wie Gott im Himmel und die Engel das sehen, wie die Ägypter da im Meer ertrinken. Und die Engel stimmen dann ein mit in den Lobpreis Israels und singen so Hurra. Und dann zitiert Gott seine Engel zu sich und sagt, meine Geschöpfe ertrinken im Meer. Und ihr wollt Lobpreislieder singen? Hatte ich eigentlich nicht vorher zu erzählen, das passt aber hier hin. Also in der jüdischen Tradition versucht man auch, das ein bisschen von zwei Seiten zu sehen und zu sagen, man sollte nicht vorschnell über den Untergang der Feinde jubeln, weil auch das Gott Schmerzen bereitet und Gott sich das eigentlich anders wünschen würde. Naja, also die Israeliten singen und jubeln jetzt. Und mitten in diesem Lied gibt es den einen Vers, 2. Mose 15, Vers 18. Der Herr wird König sein für immer und ewig. Der Herr wird König sein für immer und ewig. Mit anderen Worten, wir sind dem bösen König entkommen. Der Knechtschaft unter dem Pharao von Ägypten. Und jetzt werden wir unter einem neuen König leben. Von jetzt an soll Gott allein unser König sein. Und der Auszug aus Ägypten gilt deshalb in der jüdischen Tradition und Bibelauslegung als Geburtsstunde dessen, was wir das Königreich Gottes nennen. Wir denken ja oft, das Königreich Gottes gibt es erst im Neuen Testament. Nein, es gibt es schon an der Stelle. Gottes Königreich ist da, wo wir seine Herrschaft über unser Leben akzeptieren. Allerdings hat die Sache einen Haken und das haben auch die jüdischen Bibelausleger schon gemerkt. Sie gucken sich immer den Bibeltext sehr genau an und legen auf jedes Wort Wert. Und auch hierzu gibt es einen Midrasch. Sie gucken sich nämlich diesen Vers an und sagen, komisch, warum steht da eigentlich, der Herr wird König sein für immer und ewig? Könnte da auch da stehen, der Herr ist König für immer und ewig. Ja? Und dann gibt es einen Rabbi, Josia aus Galiläa, der sagt, warum singen die Israeliten nicht, der Herr ist König, sondern der Herr wird König sein. Also in der Zukunft. Und dann sagt er, hätten die Israeliten an diesem Tag gesagt, der Herr ist König, dann wären sie nie wieder unter die Herrschaft eines anderen Königs oder eines anderen Volkes oder anderer böser Mächte geraten. Aber weil sie gesagt haben, der Herr wird König sein, irgendwann einmal, deshalb sind sie immer wieder unter die Herrschaft anderer Könige und Mächte und Gewalten geraten. Und dann erzählt er ein Gleichnis, was auch sehr ähnlich bei Jesus auftaucht. Ein Gleichnis von einem König, in dessen Palast Räuber einbrechen und ihn plündern und sich darin einnisten. Und sie fühlen sich sicher in dem Palast bis zu dem Tag, an dem der König zurückkehrt, die Räuber gefangen nimmt, wieder in seinen Palast einzieht und den Thron besteigt. Dann, so sagt Rabbi Jose, dann wird das Königreich Gottes in der Welt endgültig sichtbar werden. Bis dahin hoffen wir, und das ist in der jüdischen Tradition so und in der christlichen, dass wir hoffen auf die Rückkehr des Königs. Die Geschichte, die dann in der Bibel von Mose bis zu David führt, wenn dieses Gleichnis stimmt von Rabbi Jose, ist also sowas wie die Geschichte von den Räubern, die sich in den Palast eingeschlichen haben und die den Thron an sich gerissen haben, der ihnen eigentlich nicht gehört. Und wenn man sich diese Geschichte ein bisschen genauer anschaut, dann merkt man, dass sie eigentlich auch unsere eigene Geschichte ist. Es ist ja mal ein bisschen einfach, so ins Alte Testament zu gucken und dann zu sagen, guck mal, die doofen Israeliten, was die alles falsch gemacht haben, würden wir nie machen. Die Kunst besteht darin, sich das anzuschauen und zu sagen, ich erkenne da drin mich selbst und meine eigene Geschichte. Die machen dasselbe, was wir heute immer noch machen. Wir wissen eigentlich, dass nur Gott unser König sein sollte. Wir wissen eigentlich, dass Gott es gut mit uns meint, dass er uns hineinführen will in die Freiheit. Und dennoch sind wir dauernd auf der Suche nach anderen Königen. Und ich will mit euch das jetzt mal durchgehen, was passiert, wenn wir uns unsere eigenen Könige suchen. Wir sehen das bei den Israeliten, das fängt schon an auf der Wüstenwanderung. Kaum, dass sie aus dem Roten Meer da raus sind auf der anderen Seite, fangen sie schon an zu jammern und sagen, wir wollen zurück nach Ägypten. Da ging es auch viel besser. Der Pharao hat uns vielleicht geknechtet und schlecht behandelt, aber immerhin hatten wir da Sicherheit, ein Dach über dem Kopf und gutes Essen. Das ist die Macht der alten Gewohnheiten, die uns immer wieder zurückziehen will zu unserem alten Leben, unter die Knechtschaft der verschiedenen Könige und Mächte, die uns da in ihrer Gewalt hatten. Obwohl wir wissen, dass es uns da eigentlich schlechter ging. Wir wünschen uns dieses alte Leben zurück, einfach deswegen, weil wir dran gewöhnt sind, weil wir es besser kennen, weil es uns vertraut ist und weil wir uns da auskennen. Und vielleicht denkst du im Moment mal nach, was sind eigentlich bei dir diese alten Gewohnheiten? Die alten Könige, die immer wieder zurück wollen in dein Leben, nachdem du dich immer wieder zurücksehnst und die dich wegziehen wollen von dem König, dem du eigentlich folgen willst. Bei den Israeliten war es so, dass sie so an ihrer alten Vergangenheit hingen, dass sie am Ende gar nicht hineingekommen sind ins gelobte Land. Zumindest die erste Generation nicht, die ist in der Wüste gestorben, weil sie nicht wirklich das alte Leben loslassen konnte und sich immer wieder zurückgesehnt hat nach dem alten König. Die nächste Generation hat dann unter Josua das Land eingenommen und sich darin angesiedelt. Die hatten kein Problem mit dem Zurückblicken, aber sie hatten jetzt ein neues Problem. Die blickten sich nämlich um und sahen um sich rum lauter andere Völker, die alle ihren eigenen König hatten. Und zwar nicht irgendwelche unsichtbaren Könige irgendwo im Himmel, sondern sichtbare Könige. Mit Palästen, mit Streitwagen und mit Armeen. Und sie sagten sich, wenn das alle so machen, dann wollen wir das auch. Ich lese das mal vor aus 1. Samuel 8. Schließlich kamen die Ältesten Israels in Rama bei Samuel zusammen. Samuel war der große Prophet zu der Zeit. Sie sagten, gib uns einen König, der über uns richtet, so wie ihn alle anderen Völker haben. Samuel war sehr ärgerlich über ihre Bitte, ihnen einen König zu geben, um über sie recht zu sprechen, und er fragte den Herrn um Rat. Hör auf die Stimme des Volkes, auf alles, was sie sagen, antwortete der Herr, denn nicht dich weisen sie zurück, sondern mich. Sie wollen mich nicht länger als ihren König. Sie tun, was sie immer getan haben, seit ich sie aus Ägypten hierher gebracht habe. Denn sie haben mich immer wieder vergessen und sind anderen Göttern nachgelaufen. Und jetzt tun sie dir dasselbe an. Und dann sagt Gott, erfüll ihre Bitte, aber warne sie deutlich davor, wie ein König über sie herrschen wird. Samuel versucht den Leuten das noch auszureden. Er sagt, ihr habt doch einen König, Gott ist euer König. Aber sie sagen eben das, die anderen um uns rum machen es doch auch alle so. Wenn alle das machen, dann kann es doch so falsch nicht sein. Wir wollen ja auch irgendwie mit der Zeit gehen. Wir wollen ja nicht, dass die anderen uns angucken und denken, was sind das für strange Leute. Wir wollen gerne einfach so sein wie alle anderen. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Dass du dich regieren lässt von dem, was die anderen um dich herum sagen. Von dem, was normal ist, was alle anderen machen. Da brauchst du dann gar keinen Pharao mehr, der dich unterdrückt. Da reicht dann schon die Macht der Mehrheit um dich herum. Dieser Wunsch, der irgendwie tief in uns drin ist, so zu sein wie alle anderen. Und es passiert dann so leicht, dass wir uns davon bestimmen und regieren lassen. Und dann kommt der nächste Schritt in der Geschichte Israels. Saul wird der erste König über Israel. Aber, wie zu erwarten, die Sache geht nicht lange gut. Es kommt ein Krieg. Und anstatt auf das zu hören, was Gott ihm sagt, trifft Saul seine eigenen Entscheidungen. Er tut, was er selbst für richtig hält und nicht das, was Gott ihm sagt. Und die Sache geht schief. Ich lese aus 1. Samuel 13, Vers 13 bis 14. Wie dumm von dir, rief Samuel zu Saul. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. Hättest du das getan, hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestehen lassen. So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. Er hat ihn bereits zum Anführer seines Volkes bestimmt, weil du dem Herrn nicht gehorcht hast. Das ist die dritte Falle, in die wir tappen, die Selbstüberschätzung. Dass wir denken, wir kriegen das doch allein viel besser hin. Vielleicht kennst du das auch aus deinem Leben. Du weißt eigentlich genau, was Gott sagt, aber du denkst, ich kann das besser. Du möchtest gern selbst der König in deinem Leben sein. Du brauchst keinen fremden Pharao, der dich unterdrückt. Du willst dich auch nicht einfach anpassen an das, was die anderen sagen, sondern du möchtest selbst entscheiden. Selbst der Herr deines Lebens sein oder die Herrin, je nachdem. Aber dann merkst du, dass das immer wieder schief geht. So wie auch in der Geschichte Israels. Vielleicht würde Samuel wieder sagen, wie dumm von dir. Du hast das Gebot des Herrn deines Gottes, das er dir gegeben hat, nicht befolgt. So aber wird deine Herrschaft nicht von Dauer sein. Und dann sind wir wieder angekommen bei König David. Der war nämlich gemeint, als Samuel zu Saul sagte, denn der Herr hat sich einen Mann nach seinem Herzen ausgesucht. David wird in der Bibel als der ideale König beschrieben. Ein Mann nach Gottes Herzen, den Gott sich unter allen seinen Brüdern aussucht und zum König salbt. Da gibt's diese Aschenputtel-Geschichte, wo alle Brüder sich aufreihen und Samuel sagt, das muss der König sein. Nein, der und der. Und dann ist es keiner von denen, weil Gott sagt, der Mensch sieht ja nur, was vor Augen ist, aber Gott sieht das Herz an. Und dann ist David der eigentliche, der ideale Kandidat. Von ihm hoffen jetzt alle, dass er es richten wird. David ist unser neuer Held. David besiegt die bösen Philister, er besiegt den Riesen Goliath, er wird von den Frauen und Groupies besungen für seine militärischen Erfolge, er wird der beste Freund des Kronprinzen Jonathan und am Ende wird er vom Volk zum König gemacht. Er soll's nun richten. Und auch das ist ja eine beliebte Strategie, die wir von heute kennen, bei der Suche nach unseren Ersatzkönigen. Wenn wir uns selbst nicht trauen, unser Leben in die Hand zu nehmen, es aber auch nicht wirklich Gott anvertrauen wollen, dann suchen wir uns Superhelden, die uns führen sollen. Lichtfiguren, strahlende geistliche Leiter, Vorbilder, Starprediger, Influencer, Trendsetter. Das sind unsere Heldenfiguren. Und dann glauben wir, wenn wir denen nur folgen, wenn wir es so machen, wie die sagen, dann sind wir auf der Erfolgsspur. Aber auch hier, bei diesem letzten Schritt, ist die Bibel sehr ernüchternd. Denn selbst die Geschichte von David, des großen Helden, des Mannes nach dem Herzen Gottes, endet am Ende in der Katastrophe. Der große König David, auf den alle ihre Hoffnungen gesetzt haben, entpuppt sich als ein gemeiner Lügner, ein Ehebrecher und ein Mörder. Und es wird deutlich am Ende dieser langen Suche nach dem richtigen König, kein Mensch, nicht mal der Allerbeste, nicht einmal ein Mann nach Gottes Herzen, kann diese Rolle des Königs wirklich ausfüllen. David steht als ein Sinnbild für den Höhepunkt des Königreiches, aber eben auch für das Scheitern des Königreiches und damit für das Scheitern aller menschlichen Königreiche. Es geht auch noch ein paar hundert Jahre weiter, aber das ist fast nur noch Nachgeschichte. Am Ende wird das ganze Königreich Israel vernichtet, Jerusalem wird zerstört, der Tempel wird niedergebrannt und das Volk wird in die Gefangenschaft, in ein fremdes Land geführt. Und dann sind sie am Ende wieder, wie ganz am Anfang, unter der Herrschaft eines fremden Königs. Und es scheint, dass das das Ende ist. Es scheint, dass alles vorbei ist. Aber genau da, wo unsere Hoffnungen am Ende sind, fängt Gottes Hoffnung an. Und damit kommen wir jetzt wieder zurück, ganz zum Anfang und zu der Hoffnung, von der ich am Anfang gesprochen habe. Denn genau aus dieser Erfahrung des Scheiterns wächst in der Bibel die Hoffnung auf Gottes Hilfe und das Vertrauen darauf, dass Gott allein der wahre und der wirkliche König ist. Aus dieser Geschichte wächst in der Bibel der Glaube an den einen wahren König, der wirklich ein Königreich des Friedens bringen wird. Die Hoffnung auf ein messianisches Reich des Friedens, das uns mit dem jüdischen Glauben in der Wurzel verbindet. Das fängt schon an zu Lebzeiten des Königs David. Da kommt der Prophet Samuel zu David und trotz allem, was passiert ist, macht er ihm ein Versprechen. Wir haben hier einen Bibeltext aus 2. Samuel 7. Da sagt Samuel, wenn du stirbst, werde ich einen deiner Nachkommen als deinen Nachfolger einsetzen und werde sein Königtum festigen. Er wird dann für mich, für meinen Namen, ein Haus bauen und ich werde seiner Herrschaft für immer Bestand geben. Ich will sein Vater sein und er soll mein Sohn sein. Ein Nachkomme von David, den Gott seinen Sohn nennt. Und spätere Propheten haben immer wieder an dieses Versprechen angeknüpft und sie reden von diesem einen Nachkommen Davids, der von Gott zum König gesalbt werden wird und der dann endgültig Frieden schaffen wird. Vielleicht ist euch dieser Text hier bekannt aus der Weihnachtszeit, aber er passt auch jetzt. Aus Jesaja Kapitel 11. Und es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Muss man vielleicht kurz erklären, Isai war der Vater von David. Ja, also aus dem Stamm Isais, das ist aus der Familie von König David. Und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Stärke, der Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Und Wohlgefallen wird er haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, noch Urteil sprechen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird mit Gerechtigkeit richten die Armen und rechtes Urteil sprechen den Elenden im Lande. Und er wird mit dem Stabe seines Mundes den Gewalttätigen schlagen und mit dem Odem seiner Lippen den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Gurt seiner Lenden sein und die Treue der Gurt seiner Hüften. Da wird der Wolf beim Lamm wohnen und der Panther beim Böcklein lagern. Kalb und Löwe werden miteinander grasen und ein kleines Kind wird sie leiten. Kuh und Bärin werden zusammen weiden, ihre Jungen beieinander liegen. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und ein Säugling wird spielen am Loch der Otter und ein kleines Kind wird seine Hand ausstrecken zur Höhle der Natter. Man wird weder Bosheit noch Schaden tun auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land ist voll mit der Erkenntnis des Herrn, so wie Wasser das Meer bedeckt. Und es wird geschehen zu der Zeit, dass diese Wurzel aus dem Stamm Isai dasteht als ein Zeichen für alle Völker. Nach ihm werden die Völker fragen und die Städte, da er wohnt, wird herrlich sein. Und noch ein weihnachtlicher Text aus Jesaja 9. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben und die Herrschaft ist auf seiner Schulter. Und er heißt Wunderrat, Gott Held, Ewig Vater, Friede Fürst. Auf dass seine Herrschaft groß werde und des Friedens kein Ende auf dem Thron Davids und in seinem Königreich. Dass er Stärke und Stütze durch Recht und Gerechtigkeit von nun an bis in Ewigkeit. Solches wird tun der Eifer des Herrn Zebaoth. Das sind also die Verheißungen, die im Neuen Testament aufgegriffen werden, wenn Jesus dann als der Sohn Davids benannt wird. Und das taucht ja immer wieder auf. Jesus wird geboren in Bethlehem, da wird extra gesagt, die Stadt Davids. Er ist das Kind von Maria und Josef, die aus der Familie von König David stammen. Wenn Blinde und Gelähmte ihn treffen und ihn um Hilfe anrufen, dann schreien sie, Jesus, du Sohn Davids, erbarme dich meiner. Und als Jesus am Ende seiner Zeit in Jerusalem einreitet auf dem Esel, da wedeln die Leute mit Palmzweigen und sie begrüßen ihn und sagen, Hosianna, dem Sohn Davids. Sie erkennen in Jesus diesen verheißenen König aus dem Buch Jesaja. Und sie erwarten, dass jetzt das messianische Friedensreich endlich anbricht. Keine Tränen mehr, kein Tod mehr, kein Schmerz mehr, kein Geschrei. Und Jesus hat ja auch immer davon geredet. Das war der Kern seiner Predigt. Das Königreich Gottes ist jetzt nahe. Aber dann geht die Geschichte anders aus als erwartet. Es scheint schon wieder eine gescheiterte Hoffnung zu sein. Der König des Friedens stirbt am Kreuz. Schmerz, Leid, Tod. Über seinem Kopf hängt man spöttisch ein Schild auf mit den Worten, das ist Jesus von Nazareth, der König der Juden. Und es scheint so, als wäre das wieder nur ein weiterer gescheiterter menschlicher König. Aber dann, 3 Tage später, kommt der Ostermorgen. Und mit dem Ostermorgen die überraschende Botschaft, er ist auferstanden. Er erscheint seinen Jüngern und sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und jetzt geht los und macht diese Botschaft in der Welt bekannt. Die Botschaft von Ostern ist die Botschaft vom endgültigen Sieg Gottes über die Mächte und Königreiche dieser Welt. Paulus schreibt im Kolosserbrief, Jesus hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und über sie triumphiert. Und dann in einem seiner letzten Briefe, dem Römerbrief, da spannt er den ganzen Bogen in den ersten Versen, den ganzen Bogen von König David bis zur Auferstehung von Jesus und erklärt, wie das zusammenhängt. Ich habe den Text nochmal mitgebracht. Er schreibt, ich, Paulus, bin ausgesondert zu predigen das Evangelium Gottes, das er zuvor verheißen hat durch seine Propheten in der Heiligen Schrift von seinem Sohn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und eingesetzt als Sohn Gottes in Kraft nach dem Geist, der da heiligt, durch die Auferstehung von den Toten, nämlich Jesus, dem Messias, unserem Herrn. Das ist das, was wir diese Woche feiern, dass Jesus der verheißene König des Friedens ist, der auf den die Propheten gehofft haben. Noch ist dieses Friedensreich nicht vollendet. Noch sehen wir Leid und Tod und Hunger und Ungerechtigkeit. Aber die Auferstehung Jesu ist Gottes unüberhörbarer Widerspruch gegen all diese Mächte des Todes. Ein Unterpfand der Hoffnung, das wir jetzt schon in der Hand halten und an dem wir uns festhalten können. Das ist die Botschaft von Ostern und das ist die Botschaft der Hoffnung auf das Reich des Friedens, auf das wir hoffen, gemeinsam mit dem jüdischen Volk. Wir warten auf den Messias, auch wir warten noch als Christen, aber das, was wir glauben, ist, dass wir seinen Namen schon kennen und dass er seinen Fuß schon einmal in diese Welt gesetzt hat, um den Tod zu besiegen. Amen.